ARD.
Irgendwann kamen dann halt auch mal die Gedanken hoch, dann, ja, wenn das das Leben sein soll, puh, ja, ob ich da noch weiterleben möchte, weiß ich nicht. Und das wird halt immer düsterer, das Ganze, und diese Gedanken immer lauter. Und ja, das hat sich eins ins andere gefügt, bis es dann halt wirklich zum Zusammenbruch kam. Ja.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 63 Hektar. Und Maja Mokwitz tippt da im Hintergrund schon fleißig rum. Was schreibst du da?
Ich habe mich endlich mal zusammengerissen und kein Stück Schokolade gegessen oder mir irgendwas im Mund geschoben, wie du immer so schön sagst, dass ich das mache, wenn wir auf Aufnehmen drücken. Aber Kuhlage, ich finde, je näher wir Weihnachten kommen, desto mehr ist auch Schokolade hier erlaubt.
Absolut, solange sie in deinem Mund landet und nicht in meiner dicken Plauze, ist alles okay. Wir sind 63 Hektar, der Landwirtschaftspodcast von NDR 1 Niedersachsen. Und ich bin das Stadtkind und habe von Landwirtschaft eigentlich keine Ahnung. Aber mittlerweile kenne ich mich schon ein bisschen aus, weil Maja Mokwitz mir gegenüber sitzt und mir Landwirtschaft erklärt.
So ist es. Ich bin hier die Landwirtin. Ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Und wir dürfen jetzt hier schon seit mehreren Folgen über Landwirtschaft quatschen. So auch heute. Heute sprechen wir über das Thema Burnout.
Ja, weil es offenbar mehr Landwirte und Landwirtinnen betrifft, als man sich das vorstellt. Und an dieser Stelle wollen wir vielleicht mal einen kleinen Hinweis vorweg schicken. Diese Folge wird möglicherweise ein bisschen anders sein als andere Folgen. Also wir widmen uns einem ernsten Thema und wir wollen eins vorweg schicken. Wenn ihr, liebe Hektis, mit dem Thema Burnout, mit Depression oder möglicherweise noch schlimmere Gedanken habt, wie zum Beispiel Suizidgedanken, dann könnte diese Folge euch ein bisschen stärker anfassen als andere Folgen. Wir wollen euch da vorwarnen.
Aber wir wollen auch, dass wir das Thema mit einer gewissen Lockerheit angehen, denn das soll ja auch normaler werden, über solche Themen zu sprechen, und jeder soll sich auch dazu öffnen können.
Absolut. Und wir wollen euch aber gleich sagen, also wenn ihr euch mit Gedanken plagt, über die wir heute auch reden, dann gibt es uns in den Shownotes auf jeden Fall Links, wo ihr Hilfe findet. Es gibt dort ein Sorgentelefon, da könnt ihr 24 Stunden anrufen, da wird euch geholfen. Das ist uns wichtig, denn wir wollen mit diesem Podcast Menschen helfen, sich einander zu nähern und besser zu verstehen. Und mit dieser ganzen Folge wollen wir helfen, das Thema Depression und Burnout in der Landwirtschaft ein bisschen
zu normalisieren.
Sehr gut. Ich hätte jetzt gesagt, in die Öffentlichkeit zu rücken, aber normalisieren, das würde wahrscheinlich unser Gast, mit dem wir gleich reden, auch so unterschreiben. Der war nämlich davon betroffen. Aber darüber reden wir gleich. Jetzt reden wir erstmal über unsere erste Rubrik.
Majas Landwort. Heute sollst du mir erklären, Natursprung.
Natursprung? Mhm. Oh Gott, Natursprung. Also es gibt den Hammelsprung, das ist was im Bundestag, politische Entscheidungsfindung, weiß ich nicht genau, oder gehen Leute raus und kommen wieder rein. Dann gibt es den Eisprung, das ist ein Thema, mit dem sich Frauen häufiger beschäftigen müssen.
Mhm. Manchmal auch eher Männer.
Männer auch Männer, finde ich auch, also nicht, dass es hier heißt, wir ziehen uns da raus. Ich nehme mal an, dass es mit beiden Sachen nichts zu tun hat.
Richtige Annahme. Willst du noch eine weitere These aufstellen?
Natursprung, also pass auf. Die Natur befindet sich ja jetzt mittlerweile in so einer Art Winterschlaf.
Ich wusste, dass du das... Du gehst jetzt so in Richtung Frühling, ne?
Ja, Natursprung ist der Moment, wo die Natur sich denkt, ausgeschlafen, es soll wieder grün werden, zack. Und dann macht die Natur einen Sprung. Und dann geht es auch wieder für Landwirte los und die wissen, jetzt ist die faule Zeit vorbei, jetzt müssen wir wieder Äcker beackern. Die Natur erwacht zum Leben und damit auch die Landwirtschaft.
Dafür gibt es ja das Wort Frühling. Mit Natursprung ist tatsächlich einfach das Gegenteil von künstlicher Besamung gemeint. Also der ganz normale, natürliche Begattungsakt.
Also wenn sich der Kuh
muss nicht eine Kuh sein, aber kann auch
Kuhfrau, eine Kuhfrau... nach einem gemeinsamen Kinogang entscheiden, kommst du noch hoch, einen Kaffee trinken oder sowas. Und dann stellen sie fest, dass sie mehr als nur gemeinsam grasen wollen, sondern dass sie ihrer Liebe eine neue Tiefe geben möchten und sich vermehren wollen. Und dann kommt es dann zum Natursprung.
Fortpflanzung. Ja. Mhm. Das ist richtig. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. In der modernen Landwirtschaft ist natürlich vorwiegend die künstliche Besamung heute das normale Ding. Aber auf vielen Betrieben wird es auch immer noch ganz natürlich gehalten mit dem Natursprung.
Ach, ist das schön. Ich finde das romantisch.
Wird dann auf so eine Schafsherde ein männliches Tier reingelassen und der kann sich dann da austoben. Viel Spaß.
Ach, du sagst das so. Also ich meine, vielleicht...
Der hat ganz schön was zu tun. Ne?
Ja, das. Aber Maya unterstellt mir immer, ich würde alle Tiere so vermenschlichen. Dabei versuche ich.
Hast du gerade gar nicht mit, nein. Wir gehen ins Kino und...
Ich versuche mich nur in ihre Lage zu versetzen. Also es ist ja so, irgendwie, wenn die Tiere den ganzen Tag auf der Weide stehen und Gras fressen und dann finde ich, ist da vielleicht auch so, ich sag mal, so eine kleine... so eine gewisse körperliche Anziehungskraft, dann ja auch was Schönes.
Das stimmt, das, ne? Stimmt.
Weiß man eigentlich, ob Tiere dabei auch Spaß haben? Also jetzt, ich frage das jetzt ernsthaft mal.
Ich habe gelesen, dass das tatsächlich auf dem natürlichen Wege sogar noch besser klappt als auf dem künstlichen Besamungsweg. Aber bei der künstlichen Besamung hat man ja noch ein bisschen mehr in der Hand, welches vorteilhafte Gen man mitgibt. Und deswegen wird es meistens mit der künstlichen Besamung durchgeführt.
Ja.
Und das war auch wieder ein Hekti-Vorschlag.
Ah.
Die finden das witzig, wenn man dich in so eine peinliche, peinliche Lage bringt, dass du über sowas sprechen musst.
Liebe Hektis, das ist ein Landwirtschaftspodcast. Aber bitte, wenn ihr über solche Themen reden möchtet und mich wieder mal dumm dastehen lassen wollt, schreibt uns gerne an 63hektar@ndr.de.
So sieht's aus.
So, jetzt aber von diesem lustigen Thema zu einem etwas ernsten Thema. Das ist heute unser Thema bei 63 Hektar. Ausgebrannte Bauern, Burnout und Depressionen in der Landwirtschaft. Das ist ein Riesenthema, Maya. Ich habe das auch ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Wir haben im Zusammenhang mit anderen Themen hier bei 63 Hektar immer mal darüber gesprochen, dass der Beruf des Landwirts schwer ist, dass Landwirte unter besonderem Druck stehen, dass sie viel, viel mehr Arbeit machen müssen als andere, dass es da viele komplexe Zusammenhänge gibt, die Landwirte auf dem Schirm haben müssen, in denen sie sich befinden und so weiter und so fort. Aber mir war nicht klar, dass die psychischen Belastungen so groß sind.
Doch, also ich merke das auch ganz stark in der Nachbarschaft bei uns. Auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben kenne ich einige, die schon einen Burnout hatten oder auch immer noch in der Nachheilung sind. Und ich kann mich noch einmal daran erinnern, da musste ich irgendwie einen Brief verteilen bei uns im Ort und bin zum Nachbarn nebenan gegangen und sein Büro stand offen und er hing wirklich mit beiden Armen gestützt und schlafend über seinen riesigen Berg an Bürokratie und Papierkram. Und das war für mich irgendwie so das Sinnbild von einem Landwirt, der überfordert ist und auf seiner Arbeit so einschläft und da vegetiert.
Ja, es gibt eine Masterarbeit von einer Studierenden im Fach Psychologie, die ist noch relativ frisch und da sind wirklich alarmierende Zahlen zu lesen, dass in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, an einem Burnout zu erkranken, 4,5-mal größer ist unter Landwirten als unter, ich sag mal so, normalen Berufstätigen. Und jeder 5. Landwirt aufgrund von schweren psychischen Erkrankungen aus dem Berufsleben ausscheidet. Das sind ja echt alarmierende Zahlen, ne?
Ganz richtig. Und in der Masterarbeit wurde nicht nur das Thema Burnout untersucht, sondern auch Angststörungen und Depressionen. Das gehört auch alles zusammen. Und da kam auch bei raus, dass eigentlich nur 54% aller Landwirte keine von diesen 3 Diagnosen haben. Also kann man sagen, dass eigentlich nur jeder 2. Landwirt oder jede 2. Landwirtin komplett gesund ist oder vielleicht auch nicht darüber spricht.
Wahnsinn. Wir sprechen jetzt mal mit einem Betroffenen, der lange Zeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet hat, bis es irgendwann nicht mehr ging, weil er einen Burnout hatte. Und er ist uns jetzt zugeschaltet und spricht mit uns darüber. Christoph Rothaupt aus Bad Neustadt an der Saale, das ist Unterfranken. Hallo nach Bayern.
Hallo. Aus Franken, ja. Unterfranken, richtig so, ja.
Hi Christoph, schön, dass du dabei bist.
Jo, freut mich auch.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du so bereitwillig über dieses Thema sprichst. Fällt dir das schwer, darüber zu reden?
Mittlerweile wirklich nicht mehr, weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist durch dieses viele drüber reden das Ganze zu einer gewissen Normalität, wie ihr vorhin auch schon angesprochen habt, geworden. Und ich würde mich echt freuen, wenn das eben bei jedem so ankäme. Also wirklich, dass es eine Krankheit ist, ja, aber die man gut behandeln kann und aus der es einen Ausweg gibt und keiner ist da alleine drin. Es gibt ganz viele Betroffene eben.
Okay, das ist doch schon mal eine richtig wichtige und schöne Aussage, dass es da einen Ausweg gibt. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Wie war das bei dir damals auf dem Hof? Was ist passiert?
Ja, bei mir ist mein Vater vor 10 Jahren jetzt gestorben. Und wir hatten davor schon fast alle 3 Jahre wurde mein Vater am Herz operiert und mit 9 Jahren Krankheit zu kämpfen, das hat eigentlich schon immer an den, ja, an den Kräften gezerrt. Und 2014 ist er dann gestorben. Ja, und dann habe ich halt alleine weitergemacht mit dem ganzen Betrieb.
Wir hatten damals, erzähl mal ganz kurz, was das für ein Betrieb war, damit wir eine Vorstellung bekommen. Wie groß war der? Was hattet ihr für Tiere? Oder war das ein landwirtschaftlicher Ackerbaubetrieb?
Nee, wir hatten 80 Milchkühe, also 70 Melkende immer, einen Roboter dann zum Schluss. Und hatten knapp 120 Hektar Fläche. Davon waren dann 20 Hektar teilweise Grünland. Und der Rest war Ackerfläche. Ja, und die habe ich dann so alleine bewirtschaftet. Am Anfang noch mit Auszubildenden und zum Schluss dann aber komplett alleine.
Mhm. Komplett alleine? Okay, das heißt, du hattest auch keine Familie, die dir geholfen hat?
Ja, doch. Also muss man schon sagen, die haben alle ihr Möglichstes getan. Also ja. Mein Bruder ist arbeitstätig, ganz normal. Meine Mutter, deswegen hatten wir uns damals auf einen Roboter entschieden. Die hat mich, hatte ihre Schultern kaputt vom Melken. Und ja, das war halt einfach, ja, sie haben mich alle so weit unterstützt, wie es ging. Sogar meine Oma, die ist noch mit 86 dann in den Stall und hat Kälber gefüttert, weil sie mir helfen wollte. Ja, und also wir haben halt unser Möglichstes getan.
Eine wahnsinnige Belastung.
Es war eine Belastung, ja. Ich hatte keine Zeit, diesen Tod von meinem Vater überhaupt zu verarbeiten. Ich hatte 3 Tage nach der Beerdigung von meinem Vater hatten wir ja, Einbautermin für unseren Roboter. Und dann kam der Roboter und wurde rein und dann dieses neue System, bis das erstmal rund läuft, das dauert ja dann auch 1, 2, 3 Monate.
Klar, ja.
Und ich hatte dann auch 2015 im Mai eben so den ersten Anflug nach dieser ganzen Anlaufphase, wo ich auch mal wirklich über den Hof gelaufen bin. Und ja, ich habe halt gemerkt, ich krieg nichts mehr fertig. Es ist alles irgendwie, ich schlaf schlecht. Es ist alles irgendwie negativ. Ich habe nur noch negative Gedanken gehabt. Immer so dieses Gedankenkreisen.
Das wollen wir jetzt mal genauer wissen. Also was sind, dann schilderst du ja quasi gerade schon so ein bisschen die Symptome, also ja, dass du selbst gemerkt hast, okay, hier ist was anders.
Ich habe es wohl gemerkt, aber ich muss dazu sagen, ich wollte es nicht wahrhaben. Ne? So, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ne? Es ist wieder mal eine schlechte Zeit gerade. Wie man so schön sagt, kneift die Arschbacken zusammen und es geht weiter. Ja, und das ging eben irgendwie nicht weiter. Und dann hat meine Frau aber irgendwann mal so die Reißleine gezogen und hat gesagt, komm, wir fahren jetzt mal in Urlaub. Und dann waren Freunde von uns eben in Schweden und wir sind dann da, durften da dazustoßen und waren dann da fast 14 Tage in Schweden, wirklich in der Natur. Und das hat mich eigentlich dann wieder bis 2018 hingestellt und danach kam ich wieder klar, konnte wieder arbeiten und bis 2018 ging es dann auch wieder 24/7 auf Deutsch gesagt, 3 Jahre ohne Urlaub durch.
Okay, dann schilder uns nochmal so ein bisschen diese eine Situation, hast du ja gerade schon erwähnt, dass du so über den Hof gelaufen bist und dir dachtest, ich kriege nichts fertig. Was kam da noch so hinzu?
Und 2018 ging das eben dann wieder los, im Mai auch wieder. Und da war es dann so, dass ich zwar schlafen konnte, aber nicht mehr erholt aufgewacht bin. Und das war wirklich ein Problem, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwie passt gerade was gar nicht. Dann habe ich meine Arbeiten wieder wie immer nicht fertig bekommen. Oder ja, ich habe Arbeiten angefangen und konnte sie nie zu Ende führen und habe Angst gehabt vor Entscheidungen, wie wann mache ich den ersten Schnitt. Das sind lauter solche Sachen. Und irgendwann geht es nur noch in deinem Kopf weiter, weiter, weiter. Und dieses Gedankenkarussell ging dann eben von vorne wieder los. Und im Mai, Juni, also im Juni dann, kamen dann auch wirklich düstere Gedanken dazu, wo ich mir an jeden Tag morgens Angst hatte, Angstzustände, Panikattacken, weil ich einfach nur Angst vor der Arbeit hatte. Ja, und das hat sich halt immer mehr zugespitzt. Im Juli hatte ich dann auch so meine Probleme im Stall. Ich hatte dadurch durch die Hitze immer mal eine Euterentzündung gehabt. Das war nicht weltbewegend schlimm. Das passiert in der Situation auch mal, wenn die Kühe einfach der Hitze ausgeliefert sind oder wenn es einfach mal draußen wahnsinnig warm ist. Und das sind ja Hochleistungstiere, das muss man ja auch sagen. Und ich hatte damals immer am Roboter irgendwo so 100.000 Zellen, 110 und da hatte ich halt 170. Das ist für viele noch normal, aber für mich war das nicht in Ordnung. Und ich habe mich da wirklich reingesteigert. Mein Kopf hat gesagt, das akzeptierst du nicht und daran musst du arbeiten. Und mit dem Roboter hast du unwahrscheinlich viele Daten jeden Tag.
Du konntest dir quasi dabei zugucken, genau, dass es den Tieren auch schlechter geht, was in manchen Fällen normal ist, aber du hast gemerkt, da läuft mir was.
Naja, ich habe halt gesagt in dem Moment, ich muss reagieren. Ich hatte dann auch mit dem Tierarzt und alles Kontakt und den Tierarzt hat dann auch irgendwann gesagt, hey Christoph, mach dich nicht verrückt, das ist jetzt einfach mal so, wie es ist. Na, das wird wieder und ich habe das aber nicht akzeptiert und dann hatte ich wirklich jeden Morgen panische Angst, diesen Milchfilter zu wechseln und vielleicht wieder irgendwelche Flocken zu entdecken, wo darauf hindeuten, dass eine Euterentzündung hatte. Und ich hatte auch wirklich Angst, meinen Bildschirm anzumachen und vielleicht wieder irgendeine Warnung zu bekommen oder rote Kühe oder irgendwas. Also rot war dann, die haben Melkanrecht, da kam ich überhaupt nicht mehr klar drauf. Das war wirklich krank, was diese Zeit mit mir gemacht hat. Also es war wirklich so, ich habe vor allem Angst gehabt.
Das sind so Kleinigkeiten, werden dann auf einmal zu so riesigen
Existenzproblemen,
vor denen man dann wahnsinnig große Angst hat, was Außenstehende ja dann auch irgendwie gar nicht nachvollziehen können. Ist dir das auch so gegangen, dass du dachtest, irgendwie so, hier versteht mich irgendwie so keiner? Hat dein Umfeld irgendwie Unverständnis da oder verständnislos auf dich reagiert oder wie hast du das empfunden?
Ja, das war halt so, für mich war das total schlimm und alle sagen zu dir, ey, das ist jetzt nicht so das Problem, das kommt immer mal vor oder kann passieren. Ja.
Helfen dann solche Aussagen? Also konntest du das irgendwie annehmen?
Nein, das ist ja genauso, wie wenn ich heute zu jemandem sage, der in so einer Situation ist, das wird schon wieder. Mhm. In dem Moment ist ja für jemanden wirklich, das ist ein Riesenproblem, wenn jemand sowas zu dir sagt, weil du einfach in dem Moment denkst, du bist komplett alleine und es ist aussichtslos. Du weißt dann nicht mehr weiter. Und irgendwann kamen dann halt auch mal die Gedanken hoch, dann, ja, wenn das Leben sein soll, puh, ja, ob ich da noch weiterleben möchte, weiß ich nicht. Und das wird halt immer düsterer, das Ganze, und diese Gedanken immer lauter. Und ja, das hat sich eins ins andere gefügt, bis es dann halt zum Zusammenbruch kam. Ja.
Wie ist das passiert oder was ist da genau dann passiert? Also wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, Ende, aus, Feierabend?
Als ich wirklich körperlich zusammengebrochen bin. Ich war in dem Morgen im Betrieb, habe meinen Milchfilter gewechselt und habe eben wieder diese Symptomatik gehabt, Flocken am Filter. Und dann hat es mir wirklich die Beine unterm Körper weggezogen. Ich lag vor dem Milchtank in der Milchkammer auf dem Boden und habe dann nur noch geweint, weil ich einfach an dem Punkt nicht mehr weiter konnte.
Kompletter Zusammenbruch. Und hat dich dann irgendjemand dort gefunden oder konntest du dich selbst wieder aufstellen?
Ja, das war der Tag, an dem man sich halt dann die Frage stellt, will man noch leben? Oder will man jetzt, was will ich machen? Soll das so weitergehen? Ich habe an dem Tag einfach nicht mehr weiter gewusst. Und da war mein Junior eben da, Noah.
Dein Sohn, wie alt war der?
3 Jahre. Aber der war nicht körperlich da, sondern nur mit Bildern im Kopf. Und für Noah, muss ich ganz ehrlich sagen, war jeden Tag war er mein Licht. Das war jeden Tag, wenn ich das Kind anschaue mit den Augen und denkst dir, dieses damalige Scheißleben nur für dich. Mhm. Und der kam mir dann immer wieder im Kopf und meine Frau hat mir dann da eben vor Wochen schon einen Zettel hingelegt, wo sie schon sich erkundigt hat, wo man Hilfe findet. Aber ich habe ganz ehrlich, ich war damals einfach zu, ja, weiß nicht, in dem ganzen Thema drin, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe. Ich habe nur noch überlebt jeden Tag und wirklich früh aufgestanden und versucht, bis abends durchzuhalten. Und da hast du überhaupt gar keine Kraft, in dem Moment daran zu denken, dir Hilfe zu nehmen. Und an dem Tag war es dann halt so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt probierst du das. Und ich bin dann wirklich heim wie so ein kleines Kind, das Angst hatte und ja, habe mir dann da einfach die Nummer angerufen bei der landwirtschaftlichen Familienberatung und habe mir Hilfe geholt am nächsten Tag direkt. Die haben mir dann direkt einen Termin eben angeboten. Und
das kostet, glaube ich, so viel Kraft, an dem niedrigsten Punkt, Energiepunkt, dann so viel Kraft aufzubringen für so einen Anruf. Wie kann man sich dann so ein Telefonat vorstellen? Was musstest du sagen? Was konntest du sagen? Was konntest du beschreiben?
Also in dem Telefonat war dann erstmal die Sekretärin dran und die hat dann gemeint, es ruft mich definitiv ein Berater heute noch zurück. Und ich habe dann am Telefon gewartet, das ging auch sehr schnell. Und dann hat mich eben meine Beraterin damals zurückgerufen und hat dann gefragt, um was es geht. Und ich habe halt einfach nur gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich, es, ich kann nicht mehr Landwirtschaft weitermachen. So war das für mich damals wirklich. Mhm. Ich kann das nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Ich bin am Ende. Und dann war es wirklich so, okay, ganz verständnisvoll. Und da ging es auch nicht um Namen oder irgendwas. Also ich habe einen Termin angeboten bekommen am nächsten Tag hier in Würzburg, wo ich heute auch bin. Und genau, und den habe ich wahrgenommen. Und ich konnte da wirklich 2 Stunden lang einfach mal mein Herz ausschütten. Und ich habe die 2 Stunden, glaube ich, einfach nur geweint.
Mhm. Mhm. Und wer sitzt einem dann gegenüber? Also fragt er einen was oder musstest du das alles selbst?
Ja,
musste der überhaupt irgendwas fragen?
Nö, im Endeffekt war es wegen was ich hier bin. Und dann ist es ja schon mal aus mir echt rausgesprudelt, weil hab mich dann selbst verwundert, weil in dem geschützten Raum, wo du da bist, dann waren die Berater gegenüber gesessen oder damals eben die Beraterin, hat dann auch nachgefragt und Fragen gestellt und was sie halt noch wissen wollte, um das einzuordnen. Genau. Und dann war schon mal eine Riesenlast von mir weg, weil ich einfach mal alles rauslassen konnte, was ich mich nie getraut habe, nicht mal meiner Frau zu erzählen. Mhm. Und das ist, ja, weil du halt dann so Angst hast, weil du selber irgendwie das suggeriert bekommst, dass das eine Riesenschwäche ist als Mann, sich da hinzusetzen und so zu weinen, auf Deutsch gesagt.
Das ist, glaube ich, auch so ein Riesenthema, glaube ich, ne? Weil als Landwirt, ich meine die schwere Arbeit, diese großen Maschinen, dann die großen Geldbeträge, man ist Familienoberhaupt, verantwortlich für seine Family, für die Tiere, für den gesamten Hof. Manchmal ist man verantwortlich für ein Erbe, was man übertragen bekommt. Da ist irgendwie auch gar kein Platz für Schwäche. Das wird wahrscheinlich auch von Landwirten erwartet. Du musst jetzt stark sein. Und in dem Moment bei dieser Beraterin, da darf man wahrscheinlich zum allerersten Mal schwach sein. Du musst nicht stark sein, ne?
Ja, genau. Hat sich's für mich auch angefühlt, weil, wie du schon gesagt hast, das Erbe habe ich ja auch übernommen. Dann hängt der Hof dran, dann hängt die ganze Familie dran. Damals meine Mutter, meine Oma, mein Bruder hat noch im Haus gewohnt. Das ist eine Verantwortung mit damals 30, ja, wo ich mir denke, okay,
Wahnsinn.
Kann man mal machen, aber ich weiß heute nicht mehr, wie ich es damals auch geschafft habe. Ich weiß es nicht, was ich damals alles so mit mir angestellt habe, dass ich da überhaupt durchgehalten habe so lange. Das muss ich auch sagen.
Und dann hat dir das erste Gespräch schon richtig gut geholfen. Wie geht das denn dann weiter? Also ich denke mal, das ist ja nur so ein kleines Pflaster. Was kommt denn danach so? Wie wird einem noch geholfen?
Genau. Es war dann einfach so, dass da schon viel erörtert wurde und sie relativ schnell gemerkt hat, dass ich einfach Arbeitsbelastung viel zu hoch bei mir am Hof habe. Und dann hat sie damals die Frage nur gestellt, ob es auch ohne Tiere gehen würde.
Mhm.
Und gar nicht mehr. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt dort gar nicht beantworten, weil das habe ich mir nie überlegt gehabt. Und da erlaubt man sich auch gar nicht drüber nachzudenken. Wenn man merkt, es ist eigentlich viel zu viel, was ich gerade mache, aber man erlaubt sich ja gar nicht, eben weil diese Ansicht da ist, du hast schon immer Kühe gemacht, du musst es machen, weil du kannst nichts anderes. So habe ich das auch für mich empfunden und das war wirklich schwierig und diese Frage hat lange in mir gearbeitet.
Oder vielleicht auch dieses, alle anderen vor mir haben es ja auch geschafft, genau. Wieso jetzt ich nicht?
Ja.
Also vielleicht sind das auch solche Gedanken.
Ja, es war halt auch wirklich so dieses Begleitende dann bei der Beratung. Sie haben mir dann auch gleich empfohlen, zum Hausarzt zu gehen, Erstmedikamente zu sagen, was los ist, dass man Erstmedikamente bekommt, die einem helfen, schon mal besser zu schlafen, Gedankenkreisen zu stoppen. Ja, und dann auch natürlich psychologische Hilfe anzunehmen. Und da hatte ich auch wirklich sehr viel Glück. Ich hatte gute Bekannte, wo ich mich dann geöffnet habe und die haben mir dann wirklich relativ schnell einen Therapieplatz besorgt, der nicht stationär war. Ich war nur in Gesprächstherapie, weil ich ein Riesenproblem gehabt habe, daheim vom Hof wegzugehen.
Ja.
Weil ich allein verantwortlich war und immer noch gewesen bin. Und ja, das war halt echt schwierig, da zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie 12 Wochen stationär.
Mhm. Und wie war das dann, als du das so schwarz auf weiß hattest, es ist ein Burnout? War das irgendwie heilsam, das bestätigt zu bekommen?
Es ist der Moment, wo ich für mich dann auch akzeptieren konnte, okay, du bist krank. Und das ist ganz wichtig. Das merke ich heute mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Und ich spreche mit ganz vielen Leuten, denen es schlecht geht. Und viele haben das noch gar nicht akzeptiert. Die sagen zwar, ah, mir geht's gerade nicht so gut, und aber das wird schon wieder irgendwie. Ne? Und dieses einfach mal akzeptieren, okay, du bist jetzt gerade krank und musst dir Zeit für dich nehmen. Es gibt so einen schönen Spruch, wenn du dich nicht um deine mentale Gesundheit kümmerst, musst du dir irgendwann Zeit nehmen, um dich um deine Krankheit zu kümmern, die du hast, auch körperlich dann. Ne?
Ja.
Und ja, das war ja damals auch, ich war körperlich echt am Ende. Ich bin 1,96 und hatte damals irgendwo 75 Kilo so zwischendrin. Und jetzt habe ich halt wieder meine normalen 96 Kilo. Und es ist halt einfach krass, du isst nichts mehr, weil du es nichts mehr für wichtig hältst. Du trinkst nur noch Kaffee, weil du wach werden musst. Und dann kamen bei mir irgendwann auch noch Ibus hinzu, und weil ich halt Schmerzen gehabt habe im Kopf und keine Ahnung. Und du hast dich einfach nur noch am Laufen gehalten. Ja.
Mhm. Wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, okay, ich kann das alles in den Griff kriegen oder ich habe wieder Lust zu leben?
Das ist schwierig. Also ich habe lang gebraucht. Also ich hab dann die Hilfe auch angenommen, muss ich sagen. Aber dieser Prozess hat sich wirklich über ein, zwei Jahre hingestreckt. Und ich habe dann aber auch relativ schnell durch die Betriebsumstrukturierung dann wieder Kraft gefunden, weiterzumachen, und habe auch wieder Spaß an der Arbeit. Ich liebe meinen Beruf, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Landwirtschaft ist ein wunderbarer Beruf, und ich möchte auch nie gegen eine Landwirtschaft sprechen, sondern immer nur, die Landwirtschaft macht nicht krank. Das sind irgendwelche alten Glaubenssätze, die wir von unseren Eltern bekommen, aber wir haben halt in der Landwirtschaft sehr viel Druck und sehr viel Arbeitsbelastung. Und wenn man damit nicht sauber umgeht, dann kann es halt schief gehen, so wie bei mir. Und ich habe mir einfach keine Auszeiten mehr gegönnt. Und das ist mega wichtig, einfach, dass man sich auch Familienzeit und auch für sich selber Zeit nimmt, auch wenn ganz viel Arbeit da ist.
Du hast gerade gesagt Betriebsumstrukturierung. Also hast du dich dann von deinen Kühen für deine Gesundheit verlassen?
Ja, das war am 9. März 2019. Die letzten Tiere vom Hof.
Dass du dieses Datum noch so genau weißt.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ja, es ist wie bei meinem Vater seine Beerdigung. Das war das zweitschlimmste Erlebnis in meinem Leben, glaube ich.
Also dieses Erbe und so diese Tradition auch loslassen, ist das nochmal schwer gefallen?
Ja, ist krass. Es ist ja nicht nur, wir sprechen ja ganz viel von Herzblut in der Landwirtschaft. Wir leben das ja. Und das ist ja nicht nur, dass wir früh reingehen und die Kuh nur mal so und so irgendwo hinschieben, sondern das sind alles Charaktere. Kühe haben einen wunderbaren Charakter, und jede Kuh hat einen persönlichen Charakter, und das ist echt schwierig. Das ist wie wenn du sagst, du musst deine ganzen Mitarbeiter entlassen, auf Deutsch gesagt. Und ich war so froh, dass ich meine Tiere einen Betrieb übernommen hat. Und war eine richtig schwierige Entscheidung.
Aber ich glaube, du hast damit nicht dein Erbe abgegeben oder aufgegeben, sondern einfach nur zu deinem gemacht. Weißt du, also ich glaube, man in seiner Zeit muss man das auch zu seinem machen. Und wenn die Kühe zu deinem Leben nicht passen, dann ist das, glaube ich, eine ganz richtige Entscheidung gewesen. Das muss man sich, glaube ich, auch immer mehrmals sagen.
Ja, das wünsche ich mir auch für viele da draußen. Nicht, dass sie einfach diesen stupiden Betrieb von ihren Eltern weitermachen, weil das die Eltern so würden, sondern jeder muss seinem Herz folgen.
Ja.
Wirklich zu sagen, das ist mein Ding. Und es gibt bestimmt es gibt ganz viele wunderbare Milchviehbetriebe, die machen das ganz toll und mit Herzblut. Und ich finde es auch immer schön. Ich gehe jetzt noch zu einem Kumpel, wenn der wochenends weg ist und macht einen Stall oder schneidet auch mal mit Kühe aus oder besamt mal eine Kuh künstlich, wenn es sein muss. Weil es ist ja nicht so, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Es war für mich echt erfüllend, aber es war halt einfach zu viel. Und ich sehe es halt heute auch so, dass ich vielleicht der Erste bin in meiner Familie, wo es anders macht. Und nicht dieses Traumata aus der Vergangenheit, du bist nur was wert, wenn du Leistung bringst, weiterlebt. Und das ist so, ja.
Du bringst einfach andere Leistung noch an dieser Stelle.
Genau.
Ja, und wenn ich das mal sagen darf, ich bin ja kein Landwirt, ich beobachte das ja so ein bisschen von außen. Es macht zumindest für mich so den Eindruck, als hättest du jetzt so deinen Frieden gemacht mit dieser Situation. Kann man das so sagen?
Ja, das letzte halbe Jahr ist nochmal echt wahnsinnig viel mit mir passiert, muss ich sagen, jetzt nach so langer Zeit. Ich bin jetzt endlich so ich.
Das ist toll.
Ich habe
eine Gänsehaut.
Ich auch.
Ich habe das jetzt wirklich auch so, ich lebe nicht mehr wirklich mein, wollte immer meinem Vater so nacheifern und ich liebe meinen Vater immer noch über alles und der fehlt mir unwahrscheinlich, aber es ist jetzt Zeit, dass ich einfach ich bin und mein Leben lebe und wenn das die Leute nicht verstehen, dann ist das nicht mein Problem und das habe ich das letzte halbe Jahr wirklich gut hinbekommen.
Toll.
Dass ich da einfach für mich meinen Frieden gefunden habe, ja.
Christoph, jetzt erzähl mal, wie sieht denn dein Leben im Moment aus? Wenn du sagst, du hast die Landwirtschaft zum größten Teil an den Nagel gehängt, zumindest die Milchviehwirtschaft. Was machst du denn jetzt gerade?
Es ist wirklich so, dass ich momentan einen Betrieb mit zwei anderen bewirtschafte. Also mein Ursprungsbetrieb. Da habe ich noch ein Pärchen mit aufgenommen, die Bock auf Landwirtschaft hatten. Und wir machen dann ein Biobetrieb hier in der Rhön mit besonderem Augenmerk auf Boden. Uns ist der Boden sehr wichtig. Wir sind biologisch. Ja, das war damals schon sehr lange mein Wunsch, aber dadurch, dass wir innerorts eine Betriebslage haben mit dem Milchviehstall, war das auch nie möglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so, wie es gerade ist, das mache ich halbtags und im anderen halben Tag oder die andere Zeit bin ich beim Agrarhandel angestellt und da fahre ich Außendienst und bin auch wieder im Bereich Futtermittel unterwegs. Und da bin ich auch wieder so ein bisschen in dem Metier drin, was mir Spaß macht.
Ich finde das schön zu sehen, dass sich immer neue Türen öffnen. Wir möchten ja auch mit dieser Folge vor allem auch anderen helfen. Was glaubst du, ist so der wichtigste Tipp an andere Landwirte, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du mal warst?
Egal mit wem drüber sprechen. Es ist wirklich, wenn er ein Bier nimmt und zum besten Kumpel fährt und einfach mal wirklich ernsthaft drüber spricht, ey, mir geht's gerade nicht so gut. Und dann einfach mal vielleicht auch die Einschätzung vom anderen abwarten, was der sagt. Und es ist ja, dieses Hilfe annehmen ist ja durch bei den Männern ja noch viel schwieriger wie bei den Frauen. Und das sieht man ja auch bei den Zahlen und naja, die von den Betroffenen oder auch von den Fällen, dass da einfach viel mehr Männer zum Schluss dann betroffen sind, von Suizid auch leider. Sind fast 70% sind Männer. Und wenn man sich vorhält, dass irgendwo 2023 irgendwie 2300 oder so im Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, aber über 10.000 Menschen sich suizidiert haben, ist das ganz schwierig. Und deswegen, ja, mache ich es auch hier, drüber zu sprechen und den Menschen einfach Mut zu machen. Und es ist ein Weg, den man gehen kann, sich Hilfe zu suchen, der ist einfach viel leichter und ich habe so viel Glück da drin auch erfahren. Also ich hatte, wie du gerade gesagt hast, es öffnet sich immer wieder eine Tür, es ist nie vorbei, es geht immer irgendwie weiter. Und diese Therapie, ich habe in der Therapie so viel über mich gelernt. Ich hatte ja ganz andere Glaubenssätze in mir drin und ich habe so viel über mich gelernt und es tut ja nicht weh. Es ist anstrengend, auch mal in dem Schmerz dann zu bleiben und auch mal da drüber zu sprechen, was nicht so gut gelaufen ist im Leben. Aber es fühlt sich danach auch wieder viel freier und leichter an. Und ich kann nur Mut machen, wirklich drüber zu sprechen mit jedem, egal ob das Arzt, Hausarzt, Freund, Bekannter, irgendjemanden, Familie.
Ja. Und ich glaube, so der Hinweis geht auch an so in die gesamte Gesellschaft, auch an Menschen wie mich, die Landwirtschaft ja aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir kennen ja immer nur die Bilder aus der Werbung, dass der starke Landwirt mit der Schaufel in der Hand am Trecker und irgendwie das Karohemd spannt über dem wohlgenährten Körper und die Ärmel so hochgekrempelt und super Typ und Riesenacker und er schafft alles im Sonnenuntergang ist, hat er alles erledigt, dass man auch irgendwie mal ein anderes Bild vermittelt und sagt, Landwirte sind Menschen wie du und ich und wir verzweifeln, wir scheitern und wir
stehen wieder auf,
aber wir brauchen Hilfe dabei. Manchmal schafft man es nicht alleine, ne?
Genau. Und das darf man sich auch gönnen, die Hilfe. Und ich finde es immer so, weil du gerade den Sonnenuntergang erwähnt hast, so, das sind die Momente in der Landwirtschaft. Für mich auch. Wenn du morgens damals auf dem Feld warst, bei Frost und die Sonne ist aufgegangen, das sind so Momente, wo wahnsinnig viel einem geben, finde ich.
Ja.
Und das habe ich damals aber auch nicht mehr gesehen, weil ich nur noch gearbeitet habe. Und das ist so wichtig, finde ich, diese kleinen Dinge sich zu bewahren. Und das auch, wenn man mal 5 Minuten auf dem Schlepper anhält und, ja, keine Ahnung, sich den Sonnenaufgang anschaut, das ist doch, was Landwirtschaft ausmacht.
Ist das auch so ein Anzeichen, ich sag mal so als Selbstüberprüfung für alle Landwirtinnen und Landwirte, wenn ihr solche Momente nicht mehr wahrnehmt oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr erlebt sowas gar nicht mehr, ihr nehmt Landwirtschaft nicht mehr als schön wahr oder ihr entdeckt die kleinen schönen Dinge nicht mehr, dann ist es Zeit aufzuhorchen.
Ja, sicher auch. Und halt auch dieses grundsätzliche nur noch funktionieren, ne? Wie so eine Maschine, wie so ein Roboter, einfach nur noch tagtäglich sein Programm abzuspulen, überreizt sein, ja, nur noch negative Gedanken haben. Mhm. Ja.
Hast du irgendwie einen konkreten Tipp, was die Familie, was die Freunde tun können, was so vielleicht das Richtige ist? Oder muss es immer der richtige Zeitpunkt sein?
Das ist so eine Nuance, die, wenn ich wüsste, glaube ich, da könnte man so vielen Menschen helfen. Weil das auch bei jedem ja ganz unterschiedlich ist. Eine Depression ist ja nicht gleich eine Depression. Es gibt ja ganz verschiedene Angststörungen, Panikstörungen und was weiß ich. Es ist halt immer wichtig, glaube ich, da zu sein.
Ja.
Aber nie so wirklich zu sagen, jetzt hol dir halt mal Hilfe. Nein, das war halt immer so, diesen Druck da noch aufzubauen, weil man fühlt sich selbst wirklich schwach und man kann da nicht einfach sagen, okay, ich gehe heute zum Arzt. Das funktioniert nicht. Und ich wollte damals auch meine Frau nicht belasten. Das ist wirklich so, dass ich Angst hatte, dass sie dann noch meint, sie muss sich noch mehr um mich kümmern. Sie hatte das Kind mit damals 3 Jahren, hat den ganzen Haushalt geschmissen, hat viel noch gearbeitet. Und ich wollte halt einfach nicht als Last noch zusätzlich da oben drauf kommen. Mhm. Habe deswegen eigentlich gesagt, okay, ich schütze meine Frau, was im Nachhinein wirklich falsch war. Weil im Endeffekt hat sie mir mal in der Paartherapie auch gesagt, ich habe dir beim Sterben zugeschaut.
Mhm.
Und das ist, deswegen sage ich, immer reden. Und selbst wenn er meint, ihm geht es einfach nicht gut, einfach mal drüber reden. Ich find auch die Kommunikation in den Landwirtsfamilien am Tisch. Warum spricht man denn nur darüber, was zum Beispiel beim Frühstück Vormittag gearbeitet wird? Ich glaube, es wird ganz wenig konkret mal drüber gesprochen, wie geht's uns eigentlich?
Ja.
Und das würde ich mir auch wirklich wünschen, dieses Persönliche einfach wieder mal sagen.
Ich glaube, das ist meistens noch so, weil ja auch noch die Auszubildenden oftmals mit am Tisch sitzen oder bei den Ehepaaren auch noch die Schwiegereltern mit Tisch sitzen. Und deswegen ist so selten die Situation, dass man sich so richtig ehrlich mal fragt, so hey, wie geht's uns eigentlich allen? Ja.
Und das ist kompliziert in der Landwirtsfamilie, das stimmt.
Mhm. Was können denn Landwirte eigentlich konkret tun, um sich schon vorher vor einem Burnout zu schützen? Wir haben jetzt gerade eben schon einmal dieses Symptom, wenn man sich nicht mehr wirklich über die kleinen Dinge freut und das gar nicht mehr wahrnimmt. Hast du irgendeinen Tipp, was also du jetzt dir auch Fall. Zu Herzen nimmst, dass es dir nicht nochmal passiert oder wo du schon so merkst, okay, daran kann ich mich halten, dann passiert mir das vielleicht nicht?
Also es ist keine Frage, dass wir Arbeitsspitzen haben und dass wir auch mal Zeiten haben, wo keine Zeit für wie sagen wir mal jetzt, so Me-Time ist oder so. Aber es ist halt dann wichtig, wenn wir Arbeitsspitzenende oder irgendwas hinter uns haben, dass wir einfach sagen, okay, wir nehmen uns auch wieder mal Zeit für uns, für die Familie und haben da wieder so ein bisschen Freiraum und können da auch wieder mal drüber nachdenken, ist das alles noch so, wie ich das möchte? Also das mache ich mir immer so jetzt mindestens 1-2 Mal im Jahre für mich jetzt auch im Kopf, wo ich mir wirklich drüber nachdenke, ist es jetzt gerade so das Leben, wie du es leben möchtest?
Mhm. Ja?
Und das ist so als Tipp halt für mich immer ganz klar, immer mal über sein Leben nachdenken, mal reinspüren, ist es das, was ich möchte? Zeit nehmen, im Wald spazieren gehen, egal. Ist für mich immer ganz wichtig. Die Verbindung zur Natur, die haben wir schon in die Wiege gelegt bekommen mit dem Beruf als Landwirt, glaube ich. Ja, und das kann man ganz unterschiedlich machen. Das kann man auch beim Gruppern auf dem Acker machen oder ja. Also ich habe da ganz unterschiedliche Situationen, aber wirklich, dass man nicht in die Falle tappt, wirklich zu sagen, Pausen. Auch Urlaub ist wichtig.
Ja, und Experten sagen ja auch, diese Pausen schon einplanen, bevor man sie überhaupt braucht. Also nicht erst warten, bis der Körper danach schreit, sondern einfach wirklich sich regelmäßig in den Kalender reinschreiben. Okay, jetzt ist Zeit für mich. Und quasi prophylaktisch schon um sich selbst kümmern, bevor es dann irgendwann zu spät ist und man gar nicht mehr hinterherkommt. So, ne?
Ja, der Burnout ist ja im Endeffekt das Symptom von Überlastung, mehr oder weniger. Dein Körper sagt jetzt dann damit, es geht so nicht mehr weiter. Und dann musst du halt auch reagieren. Und ja, wenn sich die Menschen eher darüber Gedanken machen und gar nicht so weit kommen, dann musst du vielleicht auch gar nicht so drastische Maßnahmen ergreifen wie ich dann im Betrieb. Ne? Man muss die Balance im Leben halten, glaube ich. Das ist ganz wichtig, zwischen wirklich Leben Und ich bin jetzt keiner, der viermal im Jahr in Urlaub muss. Wir waren ja auch nur eine Woche in Dänemark.
Und wenn man richtig arbeitet, dann ist ja auch das Leben in der Arbeit. So wie du sagst, dann sieht man den Sonnenuntergang.
Genau.
Und dann hat man da auch
sein Leben. Wenn man das noch wertschätzen kann, diese ganzen kleinen Dinge im Moment. Das ist bei mir zum Beispiel, wenn ich auf der Weide bin, ich habe jetzt wieder ein paar Mutterkühe und meine Tiere fütter oder bei denen bin. Da bin ich zufrieden. Da geht es mir gut, andere Welt. Und das ist auch keine Arbeit für mich. Ne? Und auch nicht grubbern. Oder wenn ich auf dem Feld irgendeine Arbeit mache, wo du dich auf den Trecker setzt und dann geht's los. Und dann kannst du über alles sinnieren und nachdenken. Das ist für mich Entspannung. Aber dann, wir haben halt einfach zu viel Drücke und du musst mit allem umgehen. Und wenn ich was in mir drin habe, das raus muss und mich über was ärgere, dann ich gehe 1, 2, 3 Mal die Woche zum Sport. Mhm. Und die Zeit nehme ich mir auch. Auch wenn die Leute sagen, ah, guck, der Rothaupt ist wieder mal beim Sport, der hat ja nicht genug geschafft. Dann bin ich halt trotzdem dort. Ich gehe abends um 9, ich nehme mir die Zeit, ich nehme mir wirklich die Zeit und auch wenn ich keine Lust habe und ich der Meinung bin, ich brauche das jetzt, dann zwinge ich mich dazu und gehe hin und danach geht es mir auch gut.
Also ich find's total toll, weil du hast vorhin an so einem Punkt gesagt, an dem es dir ganz schlecht ging, sinngemäß, du hast die Landwirtschaft gehasst und dass du jetzt wieder an einem Punkt bist, wo du die Landwirtschaft wieder liebst und sagst das auch und man dir das glauben kann, das finde ich total toll, aber das war eine Menge Arbeit und wir wissen ja auch, dass du sehr viel an dir gearbeitet hast, sehr viel gelernt hast und du hast auch eine Ausbildung gemacht und du hilfst jetzt anderen. Erzähl uns mal ganz kurz was darüber.
Ja, genau. Ich habe quasi bei der Familienberatung, bei der landwirtschaftlichen Familienberatung auch eine Ausbildung gemacht, jetzt zum landwirtschaftlichen Familienberater und bin da an der Stelle, wo ich Hilfe gefunden habe, jetzt quasi Berater.
Schön.
Und die Ausbildung war jetzt 1,5 Jahre, immer am Wochenende teilweise, also 1, 2 Mal im Monat. Und die war wirklich für mich nochmal bereichernd. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und seitdem muss ich auch sagen, bin ich nochmal ganz auf einem anderen Level für mich gekommen, also persönliches Level gekommen, wo ich viele Dinge anders sehe. Und wir haben bei uns in Würzburg einen Gesprächskreis inszeniert jetzt. Der ist jetzt seit 1,5 Jahren, müsste das jetzt sein, wo es quasi wie eine Art Selbsthilfegruppe. Wir wollten das Ganze nur wegen weicher fassen. Das Wort Selbsthilfe hört sich immer so schlimm an, finde ich. Und haben das Ganze Gesprächskreis genannt. Und da sind mittlerweile knapp 15 Landwirte sind jetzt, die dort sind. Immer unterschiedlich, sind immer alle da, aber was in dieser Gruppe abgeht, ist, da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf, ist aus einem einsamen Gefühl, das du hast, du bist alleine, so ein Wir-Gefühl geworden. Und wenn du siehst, wie diese Betroffenen sich gegenseitig stützen, das ist so, so schön, wirklich. Und genau, und ich halte halt auch eben über das Thema Vorträge und versuche einfach, dieses Thema zu normalisieren. Ja.
Ich finde es großartig, dass du dich dafür einsetzt und dass du hier in diesem Podcast so wirklich dich auch blank gemacht hast und erzählt hast von den schweren Momenten, aber auch von den schönen Momenten. Vielen, vielen, vielen Dank, Christoph.
Kein Thema, sehr gerne.
Ich danke dir auch.
Wow, großartig.
Du bist ein bisschen gerührt irgendwie. Och,
wirklich, ne? Das ist eine der tollsten Folgen schon jetzt, muss ich sagen. Ich mag es total gerne, wenn Menschen bereit sind, über sich ehrlich zu sein.
Ja.
Ehrlich zu sich zu sein, zu anderen zu sein. Und ich hoffe, dass wir irgendwann in dieser Gesellschaft mal dahin kommen, dass nicht der Stärkste der Beste ist, sondern der, der den Mut hat, schwach zu sein und Schwäche zu zeigen. Und das hoffe ich, schaffen wir vielleicht auch ein bisschen.
Oder warmherzig.
Ne? Ja. Wenn ihr euch, liebe Hektis, an der einen oder anderen Stelle dabei ertappt habt, Mensch, irgendwie so, ich sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken oder vielleicht brauche ich auch Hilfe, vielleicht geht es mir auch schon nicht mehr so gut. Wir haben in den Shownotes jede Menge Links gepackt, unter anderem auch den Link zum Sorgentelefon für Landwirte und Landwirtinnen, da könnt ihr stöbern und könnt euch Hilfe suchen. Wichtig ist, glaube ich, die Botschaft, und das hat Christoph ja auch klar gemacht, es gibt aus jedem Tal einen Weg raus.
Das stimmt. Falls ihr mal in einem Burnout wart und das vielleicht auch wieder rausgeschafft habt, was sind so die Kleinigkeiten, über die ihr euch heute wieder freuen könnt? Würde mich da total über Erfahrungsberichte freuen, die wir dann hier vortragen würden, oder Kulage?
Total. Tolles Gespräch mit Christoph. Ich bin immer noch völlig geflasht. Wir haben aber trotzdem noch andere Nachrichten bekommen von euch Hektis.
Hektir Post.
und zwar zu einem Thema, das wir in der letzten Folge besprochen haben. Das ist jetzt ein ganz schöner Sprung, aber wir machen es, weil das unsere Rubrik ist. Heike hat uns geschrieben, an 63hektar@ndr.de. Sie hat unsere Folge über die Siegel- und Lebensmittellabel in der ARD-Audiothek gehört und sie schreibt, gestört hat mich, dass ihr immer nur darüber gesprochen habt, dass man Fleisch im Supermarkt kauft. Warum haben Sie nicht einmal die Option ins Auge gefasst, dass man Fleisch auch beim Schlachter kaufen kann? Ich persönlich kaufe hauptsächlich beim Schlachter vor Ort ein, weil ich denke, dort besseres Fleisch zu bekommen. Gibt es auch ein Label für Fleisch direkt vom Schlachter?
Erst einmal, Heike, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast und cool, dass du uns auch schreibst. Du kannst uns übrigens gerne duzen, oder? Ich finde das immer so süß, wenn wir so gesiezt werden.
Ja, wir sind
also
keine Respektspersonen.
Erstmal bitte, dass du hier, ja. Hier ist ja alles ganz persönlich. Und da hast du natürlich recht, wir hätten auch über die regionale Schlachter berichten können. Ich glaube, Supermarkt ist aber so der Ort, wo die meisten Leute einkaufen gehen. Schön, wenn du zum Schlachter gehst oder zum Metzger. Das ist natürlich auch eine gute Alternative oder wertvolle Alternative. Und da ist natürlich das Schöne, dass man noch die persönliche Beratung vom Metzger oder vom Schlachter bekommt, die natürlich mit ausgewählten Betrieben zusammenarbeiten. Das können Biobetriebe sein, können aber auch konventionelle Betriebe sein. Und die können einem natürlich alle Informationen zugeben. Das ist natürlich der beste Weg, ne? Da kannst du dir noch vielleicht auch ein paar Geschichten, weitere Geschichten vom Schlachter oder Metzger anhören zu den jeweiligen Betrieben. Und das kann ich dazu auf jeden Fall mitgeben.
Ach, und ich bin auch so ein alter Romantiker. Ich finde ja so ein Schlachter und so ein Metzgerladen auch irgendwie noch cool.
Ich stand neulich beim Schlachter und dann kam eine Mutter mit ihrem Kind rein und dann hat das kleine Kind eine Mortadella-Scheibe bekommen.
Und du kriegst keine mehr, ne?
Und dann dachte ich, wann habe ich denn den Moment verpasst, dass ich aus diesem Alter raus bin, dass
ganz
ich keine
genau.
Mortadella-Scheibe mehr kriege?
Ich finde auch. Es sollte keine Altersbegrenzung für Mortadella-Scheiben an der Fleischtheke geben. So.
Cool, Lage. Ja. Dann haben wir noch unsere Ach was-Rubrik.
Ach was.
Und zwar wollte ich dir erzählen, das ist ja die Rubrik, in der ich dich meistens ein bisschen überraschen möchte mit Neuheiten aus der Branche. Und zwar, wir hatten ja schon ein paar Mal das Thema Agri-PV immer mal wieder angerissen, auch in Hörernachrichten.
Müssen wir kurz erklären, Agri-PV sind quasi Solaranlagen über landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Richtig, das ist eine Doppelnutzung von Agrarflächen. Einmal Stromproduktion und einmal eben Ackerbau. Und diese Flächen, die müssen eingezäumt werden. Das ist auch ein Versicherungsschutz, das wollen auch die Versicherungen, damit da auch keine kleinen Kinder irgendwie drauf rumbalancieren oder drauf rumtouren. Und was heißt das, wenn man eine Fläche einzäumt? Das fehlt natürlich irgendwo den Wildtieren. Ne? Und wir müssen ja eh da also aufpassen, dass wir unsere ganzen Flächen nicht versiegeln und überhaupt Naturräume haben.
Ja.
So, und da gibt es jetzt Überlegungen, das finde ich total witzig oder spannend, dass man vielleicht so Klappen technisch einbaut, die dann durch KI, künstliche Intelligenz oder einer Kamera erkennt, welches Viech sitzt jetzt gerade vor dieser Klappe und hat dieses Viech eine Berechtigung, in diesen Bereich reinzukommen. Es kann also sein, dass da...
Ich schlage hier gleich mit dem Kopf auf die Tischplatte.
dass da ein Häschen vorsteht und die Klappe sich dann dafür entscheidet, yes, du darfst da rein, aber ein Fuchs nicht. Aber finde ich irgendwie spannend, dass man halt von dieser Kritik weiß, hey, da fehlt uns dann irgendwie Lebensraum, wie können wir damit umgehen und dass das jetzt so erste Überlegungen sind. Was sagst du dazu?
Ich würde gerne sagen, ach was, aber ich möchte lieber sagen, ach komm. Dankeschön für die Information.
Sehr gerne.
Kommt man ja im Leben nicht drauf. Ja, das war 63 Hektar für diese Folge. Natürlich, wo sonst in der ARD Audiothek. Und wenn ihr schon mal da so ein bisschen in der ARD Audiothek stöbert, dann sucht euch mal den Podcast Die Lösung von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Da geht's um Verhaltenstherapeutin Maren Wiechers und der Hostin Verena Fiebiger. Und die sprechen jede Woche mit viel Empathie und Sachverstand über die großen und kleinen Themen der Psychologie, die uns umtreiben. Beispielsweise, was macht der Alltagsstress in der Rush-Hour des Lebens mit uns? Das ist wahrscheinlich, da bin ich schon längst dran vorbei, aber du steckst noch mittendrin, Maya, ne?
Ich steck mittendrin, der Rush-Hour, ich bin noch lang davor, Mensch.
Die Lösung, diesen großartigen Podcast empfehle ich euch sehr. Gibt es in der ARD Audiothek, hört mal rein.
Cool, das hat mir wieder Spaß gemacht.
Mir auch. Eine ganz besondere Folge. Ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut und werde, glaube ich, noch lange über das Gespräch mit Christoph nachdenken.
Ich auch. Das wird noch nachwirken.
Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Ciao.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.